Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, mit euch über das Wort Gottes zu reden. Damit habt ihr nicht gerechnet, jetzt stimmt's. Aber es ist in der Tat so. Ich freue mich riesig, mit euch über das Wort Gottes zu reden, denn ich liebe das Wort Gottes. Und ich habe überlegt, welchen Text nimmst du? Das ist ja immer das Schwierigste bei einer Predigt. Ja, denn die Bibel ist ziemlich dick. Und dann dachte ich mir so, was nimmst du? Und dann hat mich ein Text ganz besonders gefesselt. Und da habe ich gedacht, ich nehme ein Gleichnis, was Jesus schon auslegt. Das ist viel leichter, oder? So, und dann habe ich mir ein Gleichnis ausgesucht. Und dann habe ich mir die Auslegung davon durchgelesen. Und da habe ich mir gedacht, oh Herr, wenn ich das schon nicht verstehe, was ist da mit dem Rest? Aber nichtsdestotrotz möchte ich heute mit euch meine Erkenntnisse weitergeben. Und wir lesen uns heute das Gleichnis von dem Seemann. Ich möchte heute mit euch dieses Gleichnis betrachten. Das steht in Lukas 8, Verse 4 bis 15. Als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann die Auslegung ab Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf den Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Ackerboden deines Herzens. Und das Interessante ist, Jesus gibt hier vier verschiedene Böden zur Verfügung. Und in einem oder jeder von euch wird sich in irgendeinem Boden heute sehen müssen. Ihr habt gar keine andere Wahl. Ja? Und ich möchte euch auffordern dazu, mit mir zusammen einmal da durchzugehen und einfach das Wort Gottes wirken zu lassen. Ich habe drei Punkte. Das erste Punkt ist das Wort Gottes selbst. Dann habe ich als zweiten Punkt die drei schlechten Ackerböden. Und als dritten Punkt natürlich den guten Ackerboden. Ja, was ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist der Samen, der ausgestreut wird. Ich wollte erstmal noch das mit dem Seemann beipacken, habe ich gesagt, nee, das wird alles viel zu viel rausgestrichen. Interessant ist auch, dass bei der Auslegung Jesus den Seemann gar nicht erwähnt. Ja. Aber das Wort Gottes ist auf jeden Fall das Logos. Ja, das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, das gesprochene Wort Gottes. Und das ist auch nichts anderes als das lebendige Wort Gottes, was Christus darstellt. Ja, wir können in Johannes 1 nachlesen, was das Logos bedeutet. Und nur das Wort Gottes hat genug Kraft, Menschen zu verändern. Ja, das ist ein Punkt, den wir uns definitiv merken müssen. Und die einfache Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium, die hat schon in der Kirchengeschichte so viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus geführt. Das ist einfach unglaublich. Ja, es gibt viele Menschen, die bauen Methoden oder die machen sich irgendwelche Methoden, irgendwelche Dinge, wo sie versuchen, Menschen zu locken. Ja, aber das einfache Wort Gottes tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das hat zu Jesu Zeiten schon gewirkt und das hat auch in der gesamten Kirchengeschichte Menschen verändert. Und das ist ganz wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten. Oft ist es auch so, dass Emotionen und Erfahrungen eine große Rolle spielen bei unserer Verkündigung. Ja, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass nur das Wort Gottes der lebendige Same ist, der ausgestreut wird. Ja, der Glaube, der kommt aus der Predigt, richtig? Und die Predigt kommt von dem Wort Gottes. Ja, es ist nicht vom Hörensagen, wie man manchmal so schön hört. Ja, ich habe gehört, Christsein ist das und das. Ich habe gehört, euer Gott ist so und so. Ja, dadurch kommt kein Glaube, ihr Lieben. Der Glaube, der kommt einzig und allein durch das Wort Gottes. Und das ist so schön bei Hiob zu sehen, als Gott durch den Gewittersturm zu Hiob redet. Ja, und Hiob nachher zu ihm sagt, ich habe dich gehört vom Hörensagen. Aber jetzt habe ich dich gesehen. Nun, Hiob hat natürlich Gott nicht gesehen, aber er hat sein Logos gespürt, er hat sein Wort gespürt. Und das fand ich so interessant. Ja, in diesem Gleichnis geht es nicht darum, wer das Wort aussät, ja, sondern hier geht es eigentlich darum, wie du das Wort Gottes, das ausgestreut wird, aufnimmst. Ja, und das beschreibt Jesus in 4 verschiedenen Ackerböden. Deswegen fängt er an sofort und sagt, wer Ohren hat, der höre. Also jeder von uns hat Ohren. Ja, denn wer keine hat, der würde jetzt hier nicht sitzen, sonst würde er sich nur langweilen. Ja, die Sache ist aber die, wir können hören und wir können hören. Darüber hat auch Viktor schon mal eine Predigt gemacht, über das Hören. Die Frage ist, was passiert in deinem Herzen, wenn das lebendige Wort Gottes auf dein Herz trifft? Und wie gehst du mit diesem Wort Gottes um in deinem Glaubensleben? Ja, Jesus beschreibt hier 4 verschiedene Reaktionen des Herzens, wenn es mit dem Wort Gottes konfrontiert wird. Er beschreibt aber auch eine anhaltende Haltung. Ja, nicht nur das einmalige Konfrontieren des Wortes Gottes, sondern was ist der Ausgang dessen? Wie geht das weiter und wo ist das Ende vor allem? Der Glaube, der ist nicht nur am Anfang entscheidend, sondern am Ende. Und da hat Benjamin Schmolk, ich weiß nicht, ob jemand von euch den kennt, das ist ein Liederdichter, der über 1000 Lieder gedichtet hat, der hat um 1734 ein Lied gedichtet und da fängt das so an, nicht der Anfang, nur das Ende, krönt des Christen Glaubensstreit. Ach, getreuer Gott, vollende meinen Lauf in dieser Zeit. Hab ich dich einmal erkannt, so verleih mir auch Bestand, dass ich, bis ich einst erkalte, Glauben, Lieb und Hoffnung halte. Nun, das ist der erste Vers, es geht noch weiter, im Internet nachzulesen. Das Gleichnis zeigt uns also auch, dass der Glaube nicht nur eine punktuelle Handlung ist, sondern ein anhaltender Prozess. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt. Die 3 schlechten Ackerböden. Das Wort Gottes, die Botschaft, die ich euch heute mitgeben möchte, ja, das ist die aus Johannes 3, Vers 16. Das kennen wir alle mittlerweile auswendig und das haben wir alle schon 1000 Mal wahrscheinlich gehört. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist doch ein gewaltiger Vers, oder? Was macht dieser Vers mit dir? Nun, den ersten Ackerboden beschreibt Jesus als einen Weg. Wir lesen uns mal Lukas 8, Vers 5 und dann Vers 12 durch. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu säen, und als er säte, fiel etliches an den Weg und wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Die am Weg sind die, welche es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Wer von euch hat schon mal Samen ausgesät zu Hause? Also alle, die anfangen, ein Haus zu bauen, das ist das Erste, was sie bauen, so ein Futtertrog, hätte ich fast gesagt, irgendwas reingeschmissen, ob da wächst irgendwas. Ja, aber Fakt ist, jeder von uns oder die meisten von uns haben schon mal Samen gesät. Wer von euch ist schon mal auf die Idee gekommen und hat den Samen schon mal so am Wegesrand so gesät? Und hat gedacht, ah, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Eigentlich keiner, oder? Denn das weiß eigentlich jedes Kind, dass ein Samen, der irgendwo auf dem Weg gesät wird, absolut nicht keimen kann. Da kann nichts bei rumkommen. Und so beschreibt Jesus auch diesen Ackerboden. Dieser Ackerboden ist hart. Der ist ohne Einsicht, der ist egoistisch. Der ist verstockt. Das Herz ist einfach nur verstockt und hart. Und die Frage ist, wie ist deine Reaktion? Ich habe die Punkte so eingeteilt, dass ich zuerst die Reaktion erwähne und dann kommt die Erprobung des Glaubens und dann die Folgen dessen. Die Reaktion ist, wenn du das Wort hörst, und hier steht dieses Wort hören im Präsens. Das bedeutet immer wieder, wenn dieser Mensch mit diesem Ackerboden das Wort Gottes hört, Matthäus sagt, so oft er das hört, immer wieder, wenn du damit konfrontiert wirst, passiert was? Und deine Reaktion kann heute vielleicht sein, das kann sein, dass du heute zum 100. Mal das Wort Gottes gehört hast. Das kann sein, dass du die Hauskreise besuchst. Das kann sein, dass du hier jeden Sonntag pünktlich ankommst, vor allen anderen Christen. Und dass du gespannt bist, was das Wort Gottes sagt. Aber dein Herz ist nicht vorbereitet dafür. Ja, und es kann sein, dass du dir einfach nur denkst, okay, wenn ich die Botschaft von Johannes 3,16 höre, wer ist schon Gott? Wer ist Gott? Gibt es Gott überhaupt? Oder wieso sollte ich verloren gehen? Ich bin doch ein guter Mensch. Als ich meinen Arbeitskollegen mal fragte, ob er ein guter Mensch wäre, sagte er, ja klar, auf jeden Fall. Ich sage, wonach misst du das denn? Ja, an den anderen Menschen. Ganz einfach. Ja, die anderen sind alle schlechter, also bin ich gut, oder nicht? Oder die andere Reaktion wäre, wenn Gott wirklich Liebe ist, wieso lässt er dann so viel Leid zu? Eine Frage, die sich vermutlich schon jeder von uns gestellt hat. Aber sowas sagen sehr oft Menschen, die absolut nicht wissen, was Liebe bedeutet. Ein anderer Punkt ist, ich bin so enttäuscht von Christen. Wer hat das von euch schon mal gehört? Ich bin so enttäuscht von Christen, also das mit dem Gott, das kannst du mal schön bleiben lassen, oder? Dafür habe ich ein kleines Beispiel. Wer von euch glaubt an Strom? Strom? Nur Miriam. Oh. Strom ist etwas, was präsent ist, oder? Jeder von uns kennt Strom. Nun, ich sag mal so, du willst jetzt eine Photovoltaikanlage installieren. Ja? Das ist momentan ganz in. Strom sparen, alles wird teurer. Ich installiere eine Photovoltaikanlage. Und dann denkst du dir so, ich habe viel vom Strom gehört, das scheint eine richtig gefährliche Sache zu sein. Und dann sagst du dir, weißt du was, ich hole einen Fachmann. Ich hole einen, der richtig Ahnung davon hat. Ich hole einen Elektriker. Denn der hat das studiert, der hat Ausbildung gemacht, was auch immer. Und wen holst du? Heinrich. Ja, ich bin zufällig Elektriker, aber du holst mich und sagst, Heinrich, pass auf, ich möchte eine Photovoltaikanlage. Das mit dem Strom, das ist alles so eine knifflige Sache. Ich überlasse das lieber dir. Nun, ich installiere die Anlage, ich mache sie komplett fertig. Ich sage, du, Anlage ist fertig, läuft, ich bin da mal weg. Du kommst nach Hause, denkst dir, komisch, kein einziger Watt geht rein. Die Sonne produziert keinen Strom, die Anlage funktioniert nicht. Wieso nicht? Was wäre eigentlich die erste Reaktion, die bei dir aufkommen würde? Ich hole mir einen anderen Elektriker, oder? Der Heinrich scheint keine Ahnung davon zu haben, was er da tut. Ich hole mir jetzt einen Elektriker, der wirklich die Ahnung davon hat, der die Anleitung liest von diesem Teil. Aber soll ich dir mal sagen, was die Reaktion dieses Ackerbodens ist? Die Reaktion darauf ist, es gibt keinen Strom. Ist interessant, oder? Du schlussfolgerst daraus und sagst, es gibt keinen Strom. Es ist eine Lüge. Das hat sich irgendjemand ausgedacht. Den Strom kann man ja auch gar nicht sehen. Oder wer von euch hat Strom gesehen? Also ich habe das nicht gesehen. Mein Freund, nur weil ein Christ behauptet, Christ zu sein, aber so nicht lebt, nach der Bibel, nach der Anleitung des Wortes Gottes, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Gott gibt, oder? Genauso wie ein Elektriker, der keine Ahnung von seiner Arbeit hat, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Strom gibt. Und ich glaube nicht, dass du hergehen würdest und einfach mal zwei Nägel aus deiner Garage holen würdest und deine Kinder ins Wohnzimmer holen würdest und sagen, Kinder, ich zeige euch jetzt, es gibt keinen Strom, denn Heinrich hat etwas gemacht, was nicht funktioniert. Nimmst die beiden Nägel und steckst sie in die Steckdose. Das wird doch keiner machen, oder? Ihr Lieben, nur weil einige Leute behaupten oder so leben, als ob es keinen Gott gibt und sich nicht an die Bibel halten, heißt das noch lange nicht, dass es keinen Gott gibt. Und diese Erkenntnis, die werden wir eines Tages irgendwann mal bekommen. So wie Strom zu gefährlich ist, als dass du mit ihm spielst, auch wenn du ihn nicht sehen kannst, so ist es auch zu gefährlich, mit dem lebendigen Gott zu spielen, den du nicht siehst. Aber diese Konsequenzen dieser deiner Reaktion, die wirst du tragen müssen. Und ich rede heute sehr direkt, ihr Lieben. Ich nehme kein Blatt vom Mund. Nun, du denkst vielleicht, es sieht so aus, als ob du gar nichts dafür kannst, wenn der Teufel kommt und dir das Wort wegnimmt, oder? Kannst du ja nichts dafür. Du sitzt im Gottesdienst und der Teufel kommt und nimmt es weg. Kann ich doch nichts für. Aber wer bereitet dein Herz vor? Wer bereitet deinen Ackerboden vor? Bist nicht du selbst es? Ist das nicht deine Reaktion darauf? Jesus sagt, dass das deine Verantwortung ist, wie du auf dieses lebendige Wort Gottes reagierst. Der Teufel hat nämlich keinen Zugriff auf dein Herz. Verstehen wir das? Der Samen wird nämlich oberhalb der Oberfläche weggenommen. Und das war eine Erkenntnis, die ich, ja, wo ich bis jetzt immer noch staunen muss darüber. Denn die Angriffe des Teufels, die sind immer an der Oberfläche. Wir werden es gleich noch weiter sehen. Was sind die Folgen dieser deiner Reaktion? Der Samen, der geht gar nicht auf. Der kann gar nicht aufgehen. Und es entsteht kein neues Leben. Diese Menschen, die so reagieren, und das kannst auch du heute sein, die sind tot in ihren eigenen Sünden und können somit keine Frucht für Gott bringen. Es ist unmöglich. Und diese Menschen, die so ein Herz haben, die ein verstocktes Herz haben, die haben keinen Frieden mit Gott und somit keine Rettung. Und sie müssen in das ewige Gericht, in die Verdammnis gehen. Das lehrt uns die Bibel. Das sind nicht meine Worte. Das könnt ihr alles in der Bibel nachlesen. Nun, wir lesen jetzt hier die Reaktion des Wortes Gottes. Es wurde gehört, aber es wurde nicht aufgenommen. Also die Menschen, die so reagiert haben, die haben das Wort in gleicher Weise gehört wie alle anderen. Korrekt? Gehört, nicht aufgenommen und somit auch nicht bewahrt, was ja auch nicht funktioniert. Also keine Frucht. Also ist dieser Boden absolut nicht geeignet, um Gott Frucht zu bringen. Der zweite Ackerboden ist der felsige Boden. Und hier wird es schon ein bisschen spannender, vor allem für uns Christen. Lukas 8, Vers 6 und Vers 13. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Die aber auf den Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Nun, das sind schon harte Worte hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind das schon harte Worte. Wie ist dieser Ackerboden? Der ist felsig. Aber wisst ihr, der ist felsig untenrum. Von oben sieht man nichts. Denn der Samen wird oben genauso ausgestreut. Der ist oben weich, unten ist aber sehr hart. Und das Problem bei diesem Boden ist, dass er keine Feuchtigkeit aufnehmen kann. Nun, wie ist diese Reaktion? Diese Reaktion ruft einen glaubenden Menschen hervor. Wisst ihr warum? Weil das Samenkorn stirbt und aufgeht. Zu dem Entschluss bin ich zumindest gekommen. Das Samenkorn, das stirbt und geht auf. Es entsteht etwas Neues. Und somit ist dieser Mensch ein gläubiger Mensch. Die Frage ist, was passiert weiter? Das ist vollkommen richtig. Und die Wurzel, die wird erst gebildet, wenn der Same gekeimt ist oder nicht. Also erst muss der Same aufgehen, muss keimen und dann erst wird die Wurzel gebildet. Die Pflanze ist also zu sehen, das ist ein Christ in meinen Augen. Interessant ist nur, dass dieser Samen mit diesem Boden aufschießt wie sonst noch was. Also wir müssen uns das mal vorstellen, der Samen wird gleichermaßen ausgeteilt und dieser Same, der schießt dermaßen in die Höhe, wo wir einfach nur sagen würden, boah, ey, der meint das aber echt ernst, oder? Das ist ein richtiger Christ, der hat es verstanden. Der schießt in die Höhe. Aber ihr Lieben, da müssen wir aber aufpassen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder, der sich bekehrt und in die Höhe schießt, einen felsigen Boden hat. Absolut nicht. Das entscheidet derjenige, der diesen Zustand hat, nicht ich. Ich kann das von außen nicht beurteilen. Und dann kommt bei diesem Ackerboden die Erprobung. Ja, denn er ist ja jetzt Christ. Ich brauche keinen Menschen erproben oder den Glauben zu erproben, der nicht gläubig geworden ist, oder? Ist ja Quatsch. Und hier merken wir, dass es eine Erprobung dieses Glaubens gibt. Und das ist die Sonne. Die Sonne, die so heiß auf diese Pflanze scheint, dass das einfach nur unerträglich ist. Ich wiederhole nochmal. Der Teufel hat keinen Zugriff auf dein Herz. Die Pflanze wird oberhalb der Erde angegriffen, nicht innen drin. Und wisst ihr, was sehr interessant ist? Ich habe die beiden Sachen mal verglichen, diese beiden Böden. Der Zugriff von außen durch den Teufel kommt hier auf deinen Körper, aktiv. Denn hier geht es um Leid und Verfolgung. Hier geht es darum, dein Körper wird angegriffen. Es sind Schmerzen, es ist schmerzhaft. Und diese Menschen werden von Gott geprüft. Wir haben uns im Hauskreis mal darüber unterhalten, wofür Prüfungen überhaupt da sind. Und Jakob hat halt ein sehr interessantes Beispiel erwähnt. Er hat gesagt, ich bin froh, dass die Ärzte eine Prüfung ablegen müssen. Ich lasse mich nämlich nicht gerne operieren von jemandem, der seine Prüfung nicht bestanden hat. Ja, und da ist was Wahres dran. Wenn du da im OP sitzt und fragst, und, Prüfung bestanden? Nö, aber ist kein Problem, heute ist dein Herz dran. Das ist schon komisch, oder? Und deswegen, Gott prüft unser Herz. Gott prüft, ob wir es wirklich ernst meinen. Die Frage, die wir uns beim Leid aber immer wieder stellen sollten, ist, was ändert dieses Leid an dem Wesen Gottes? Wie ich vorhin schon erwähnt habe bei der ersten Kategorie, oft ist das so, dass man sagt, wenn Gott wirklich Liebe wäre, dann würde er nicht so viel Leid zulassen. Liebe, aber das Wesen Gottes ändert nichts daran, wie sehr ich gerade leide. Ich kann doch nicht sagen, so, mir geht es heute so dreckig, Gott gibt es nicht. Morgen scheint die Sonne wieder, sage ich, Mensch, ist heute ein cooler Tag. Ach Gott, da bist du ja wieder, oder? Und wir müssen uns wirklich ernsthaft überprüfen, wie wird unser Gottesbild geprägt? Ja, ich habe schon von vielen Menschen gehört, dass das Gottesbild dermaßen falsch geprägt wurde, dass sie ein falsches Bild von Gott haben. Und da müssen wir wirklich drauf aufpassen, da müssen wir ins Wort hineingehen. Wir müssen die Bibel lesen, um Gott zu erforschen. Nun, was sind die Folgen von diesem Ackerboden? Die Pflanze verdorrt. Das, was so gut angefangen hat, das, was so schnell in die Höhe geschossen ist, das geht auf einmal kaputt. Dann fragt man sich doch, wie kann das denn sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass er auf einmal so begeistert war und dann auf einmal alles hinschmeißt. Wisst ihr, was das Problem war? Das Wort Gottes. Und das werdet ihr heute wieder so oft von mir hören. Es kommt ein Problem. Ah, das mit dem Christsein, ich meinte das doch nicht so. Das ist, nee, das kann nicht sein. Mir geht's gut. Ah, bist du Christ? Ja, klar bin ich Christ. Siehst du nicht, wie gut es mir geht? Ich habe mir oft die Frage gestellt, werde ich es durchhalten? Werde ich es eines Tages schaffen, wenn ich wirklich von Gott mal geprüft werde? Wenn ich vielleicht ins Bett gelegt werde? Wenn ich so eine Krankheit bekomme, wo ich einfach nicht mehr rauskomme, werde ich es schaffen? Und dieses Gleichnis hat mir eine Antwort gegeben. Das Wort Gottes wurde gehört, es wurde aufgenommen, aber es wurde nicht bewahrt. Und das ist das ganze Problem, ihr Lieben. Das Wort Gottes wurde nicht bewahrt in dem Herzen. Es wurde vernachlässigt. Du kannst vielleicht nichts dafür, dass die Sonne gerade so heiß auf dich scheint und dich quält. Aber du kannst etwas dafür, ob deine Wurzel genug Wasser bekommt. Diese Verantwortung liegt nämlich bei dir. Also ist auch dieser Boden nicht geeignet, um Frucht zu bringen. Merken wir das? Wir kommen zum dritten Boden. Das ist der Boden, wo der Same unter die Dornen gestreut wird. Ich habe hier lange gegrübelt und gerätselt, was das sein könnte. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ich glaube, dass das sein kann, dass der Same in eine Wohlstandsgesellschaft gestreut wird. Dass wir Christen, die wir uns gerade in so einer Gesellschaft befinden, es sehr schwer haben. Nun, wie ist dieser Ackerboden? Der Ackerboden scheint ja erstmal auch gut zu sein, oder? Das Problem ist nur, dass dieser Ackerboden sehr besetzt ist von anderen Samenkörnern. Die Feuchtigkeit kann schon aufgenommen werden, aber der Platz kann mir weggenommen werden. Nun, wie ist diese Reaktion? Es wurde gehört, das Wort Gottes wird gehört und es wird aufgenommen. Ja, auch hier entsteht neues Leben. Auch in diesem Ackerboden ist neues Leben entstanden. Und es ist ein Christ. Aber die Dornen, die wachsen zusammen auf. Nun, wie ist hier die Erprobung? Und ich fand das so interessant, wir hatten bei dem ersten die Erprobung durch Leid und durch Verfolgung. Und hier haben wir die Erprobung durch Luxus, durch Wohlstand. Ich wiederhole nochmal, der Teufel hat keinen Zugriff auf dein Herz. Die Pflanze, die wird oberhalb der Erde angegriffen. Und hier ist die Verführung das äußere Umfeld. Wenn der Teufel es bei dir nicht schafft, an deinem Körper dir Leid zuzufügen, sodass du vom Glauben abfällst, dann benutzt er schon mal das Umfeld dafür. Und das ist passiv. Dazu muss er an dir gar nichts machen. Der muss einfach nur deine Umgebung anpassen. Und das fand ich sehr interessant, denn das ist absolut nicht schmerzhaft. Denn wenn etwas schmerzhaft ist, empfinden wir Dinge ganz anders und wir achten viel mehr darauf. Aber etwas, was nicht schmerzhaft ist, hat man sofort das Gefühl, das ist ja gut, oder? Nun, hier berichtet Jesus davon, dass die Sorgen, der Reichtum und das Vergnügen die Dinge sind, die das Denken und Handeln beeinflussen. Die mein Denken und Handeln beeinflussen. Und deswegen sagt die Bibel auch in Sprüche, behüte dein Herz mehr als alles andere. Behüte dein Herz, pass auf, was in deiner Umgebung los ist. Lass nicht alles zu. Und machen wir uns nichts vor, die Bibel würde nicht so viel über diese Dinge wie Reichtum und Vergnügen warnen, wenn es nicht so ein ernstes Problem wäre, oder? Die Bibel warnt sehr viel davor. Und es ist oft nicht der Reichtum, aber da komme ich gleich noch zu. Gehen wir erstmal auf die Sorgen ein. Also manchmal gucke ich mir Menschen an, die haben ja so viel Sorgen, da denke ich mir so, meine Herren, Sterne zählen ist einfacher. Ja, die gehen von einer Sorge in die andere. Was passiert mit der Welt? Die Nachrichten, die machen uns kaputt. Was passiert morgen? Was passiert mit dem Krieg? Wo geht das Ganze hin? Muss ich heute vielleicht ein bisschen mehr sparen? Vielleicht doch eine Photovoltaikanlage. Aber mit jeder Sorge, ihr Lieben, berauben wir Gott seiner Allmacht. Ich wiederhole das nochmal. Mit jeder Sorge berauben wir Gott seiner Allmacht. Denn wir geben ihm einfach zu verstehen, ich glaube dem nicht so ganz, oder? Denken wir mal darüber nach. Was ist mit Reichtum? In Matthäus wird berichtet, dass es nicht der Reichtum selbst ist, sondern der Betrug des Reichtums. Denn wir lesen in der Bibel viel über Reichtum. Und Reichtum ist nicht immer per se schlecht. Reichtum kann gut sein. Aber der Betrug des Reichtums, das ist das, was uns wegbringt. Wenn das Reichtum uns vorkaut, dass wir dadurch mehr Sicherheit haben, dass wir dadurch eigentlich alles besitzen, was wir brauchen. Überprüfen wir mal unsere Motive, warum wir viele Dinge machen. Warum gehst du feiertags arbeiten? Das ist so ein ganz normales Ding irgendwie geworden. Feiertag, da gibt es viel Geld, da gehe ich arbeiten. Da gehe ich nicht mehr in den Gottesdienst. Nun, ich möchte jetzt hier nicht irgendjemanden kritisieren, der das tut. Auch ich habe feiertags gearbeitet. Na, aber überprüfen wir mal unser Motiv. Laufe ich dem Geld hinterher oder nicht? Vergnügen. Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 4, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und das ist schon eine harte Nummer. Und das fällt mir erstmal gar nicht auf, denn das tut nicht weh, das ist etwas Schönes. Oder hat jemand von euch irgendwas gegen Vergnügen? Also ich nicht. Es ist diesen eigenen Begierden hinterherlaufen, dieser eigenen Lust. Ich möchte aber so gerne und ich möchte aber da, ja, Gottesdienst, ja, ich kann ja nachher den Livestream gucken, ja, ich kann ja die Bibel lesen, heute hatte ich wirklich keine Zeit für, weil heute hatte ich ein Fußballspiel, da muss ich heute unbedingt hin. Ja, ich musste hier auf jeden Fall an den Paul denken, der so begeistert immer Fußball gespielt hat am Sonntag. Ja, ist nichts gegen Fußball zu sagen, ganz und gar nicht. Aber die Frage ist, bestimmt das mein Leben? So, dass ich absolut keine Zeit mehr für Gott habe oder nicht. Jakob weiß, wovon ich rede. Und diese Dornen, ihr Lieben, die müssen raus. Die müssen ausgerissen werden. Ansonsten werden sie irgendwann mal so groß werden, so dass sie mich ersticken werden. Nun, was sind die Folgen dieses Ackerbodens? Das Unkraut, das erstickt die Pflanze. Dem Unkraut wurde so viel Raum gegeben, dass es die eigentliche Pflanze, worum es ja eigentlich geht, kaputt gemacht hat. Und das passiert nicht schlagartig, ihr Lieben. Das passiert nicht von heute auf morgen, so dass ich vielleicht wie beim Leid von jetzt auf gleich die Diagnose Krebs kriege. Das passiert schleichend, nach und nach. Die Wurzel scheint in diesem Falle vorhanden zu sein, denn die Bibel berichtet hier über, dass er die Früchte nicht zur Reife bringt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob die Früchte wirklich schon groß waren oder nicht, aber nicht zur Reife bringen heißt für mich doch etwas wie, da sieht man schon einen Ansatz. Da sieht man schon, als ob irgendwas am Wachsen ist. Und das sieht gut aus in unseren Augen. Aber ihr Lieben, nicht der Anfang, sondern das Ende entscheidet. Du kannst nichts dafür, dass die Dornen in deiner Umgebung wachsen. Aber du kannst das dafür, dass die Dornen den Platz beanspruchen, den du brauchst. Ja, wenn das wirklich so gemeint ist, dass wir in einer Wohlfühlgesellschaft aufwachsen, dann können wir nichts dafür. Wir werden diese Gesellschaft nicht umkrempeln können. Aber wir können etwas dafür, was diese Gesellschaft mit uns macht. Und das Problem ist auch hier, das Wort Gottes wurde gehört und es wurde aufgenommen. Aber das Wort Gottes wurde nicht bewahrt in dem Herzen. Also kann es auch in diesem Boden keine Frucht geben. Dieser Boden ist nicht geeignet, um Frucht für Gott zu bringen. Und das ist traurig. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Das ist der gute Ackerboden. Denn es gibt nur einen guten Ackerboden. Egal, was du dir ausmalst, ob du jetzt vielleicht denkst, ja, das passt mir vielleicht nicht ganz, aber ich denke, ich mache auch auf einen guten Weg. Die Bibel beschreibt einen guten Ackerboden und das ist die Lösung. Lukas 8, Vers 8 und Vers 15. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Und ich werde bewusst langsamer. Denn jedes Wort, das hier steht, das ist einfach nur wow, oder? Nun, dieser Ackerboden, das ist ein guter Boden, der ist locker. Der hat keinen Felsen unten drunter. Der hat Platz zum Wachsen. Der hat Platz, seine Feuchtigkeit zu speichern. Der ist nicht hart. Nun, was passiert, wenn diese Menschen das Wort Gottes hören? Sie hören es und verstehen es, sagt Matthäus. Sie verstehen es, sie begreifen es, so wie auch die zwei Kategorien vorher auch. Mit einem Unterschied. Sie bewahren das Wort Gottes in ihrem Herzen. Und das ist der eine, aber feine Unterschied. Es geht nicht nur ums Aufnehmen und dann um das Hören, sondern um das Bewahren selbst. Dieser Boden hat nämlich genug Feuchtigkeit, aus dem Wort Gottes das lebendige Wasser zu ziehen. In einem guten Boden gehen die Wurzeln zuerst in die Tiefe. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es kann sein, dass obenrum die Pflanze sehr, sehr klein ist. Wisst ihr warum? Weil in diesem Boden die Wurzel gebildet wird. Und diese Wurzel bedeutet nichts anderes, als dass das Wort Gottes aufgenommen wird. Dass das bewahrt wird, dass gelesen wird, dass gebetet wird, dass die Gemeinschaft zu Christus aufgebaut wird. Das ist dieses in Christus bleiben. Und dieser Mensch, der wurde genauso erprobt, sagt der Text. Also es ist nicht so, dass diese Menschen, die einen guten Boden haben, einfach nur alles lala haben. Die wurden genauso erprobt, aber sie sind mit Ausharren rausgegangen. Warum? Weil sie das Wort Gottes in ihrem Herzen bewahrt haben. Und ich musste letztes Mal an Anna denken, wo sie gesagt hat, als es ihr so schwer geht, dann liest sie auf einmal so eine Kapsel. Was hat sie da vorgelesen? Irgendein Weisheitsspruch von Chinesen aus diesen, wie heißen die Dinger da? Glückskeks. Hast du einen Glückskeks gelesen? Das lebendige Wort Gottes. Ein Satz liest sie und der gibt ihr so viel Mut. Ist doch ein Traum, oder nicht? Ihr Lieben, die Wurzeln, die werden im Inneren des Herzens gebildet. Die werden nicht woanders gebildet. Die werden im stillen Kämmerlein gebildet, im Gebet und im Bibellesen. Und das ist die Abhängigkeit zu Christus und die wünsche ich einem jeden. Wir lesen aber auch nirgendwo, dass die Frucht mühselig erarbeitet wurde. Ich weiß nicht, ob es euch in dem Text aufgefallen ist. Nirgendwo lesen wir, dass die Frucht in ganz viel Bedrängnis abgeackert werden musste. Nun, dieser Boden, der hat gehört, der hat aufgenommen und der hat bewahrt. Und durch dieses Bewahren ist Frucht entstanden. Nun, was bedeutet Frucht bringen? Als ich mich vorbereitet habe, fing ich mich an, über die Frucht zu beschäftigen. Habe ich gesagt, okay, daraus muss ich eine eigene Predigt machen. Das wird so nichts. Denn das ist schon gar nicht so ohne. Ja, und ich bin da definitiv noch nicht am Ende angekommen. Aber was ich euch mitgeben möchte, ist, dass die Frucht immer eine Folge von Leben ist. Frucht wird nicht erarbeitet, sie ist eine Folge von etwas. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Oft ist das so, dass wir ackern und uns abmühen und denken, irgendwie irgendeine Frucht hervorbringen zu können. Das lehrt die Bibel nicht. Denn die Frucht, die folgt automatisch. Wann? Wenn ich das Wort Gottes in meinem Herzen bewahre. Nun, die Frucht ist auch etwas, was ein Christ nur bringen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Welt kann diese Frucht nicht bringen. Also ist Frucht auf jeden Fall etwas, was die Welt nicht tun kann. Und die Frucht ist nicht schlagartig da. Ja, also jemand, der Christ wird, der hat nicht sofort, bam, alle Früchte leuchtend da hängen. Es gibt einen einzigen Baum, der über Nacht oder über einen Tag sofort Früchte am Baum hängen hat. Wer kennt den? Jakob kennt ihn. Wenn ich das schnell sehe, bitte. Was? Alter, hat er keine Frucht. Das ist der Eierbaum zu Ostern. Das ist der einzige Baum, der auf einmal schlagartig Eier hängen hat. Also ich fand das interessant. Ich fand das sehr spannend. Aber gut. Frucht ist immer abhängig von dem Baum selbst. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, und daran erkennen wir die Abhängigkeit von Christus, von dem eigentlichen Weinstock. Hole Binford, der sagt in seinem Kommentar, die Frucht ist nicht natürlich für den Menschen, sie wird durch das Wort gebildet. Und das ist das, was ich versucht habe, euch mitzugeben. Und der letzte Punkt über die Frucht: jeder bringt unterschiedlich Frucht. Ja, ich kann nicht erwarten, dass du genauso viel Frucht bringst wie ich. Jeder bringt unterschiedlich Frucht. Das ist Gottes Sache, wie viel Frucht wächst. Mein Herz muss vorbereitet sein dafür. Deswegen dürfen wir keinen Menschen verurteilen, der vielleicht nicht so viel an den Tag legt wie wir. Ja, Gott bewirkt diese Frucht. Nun, ich komme zum Schluss meiner Predigt. Ich habe ein Fazit zusammengeschrieben. Der Schlüssel zu dem guten Boden ist der, dass du das Wort Gottes hörst, aufnimmst und bewahrst mit Ausharren. Und dieser Boden, ihr Lieben, das ist der einzige Boden, der am Ende Frucht bringen wird. Johannes 15, Vers 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich fand ein interessantes Bild, die vier Jahreszeiten, jeder von uns kennt sie. Ja, wir sind gerade aus dem Winterschlaf raus, wir begeben uns langsam in den Frühling. Aber ich fand das so interessant, der Winter, der gibt ja eigentlich so den toten Menschen wieder, oder? Der gibt eigentlich so den Menschen wieder vor seiner Bekehrung, der eigentlich komplett tot und fruchtleer ist. Der ist kalt. Dann kommt der Frühling. Was bringt der Frühling hervor? Neues Leben. Es fängt an zu keimen. Es wächst etwas Neues. Und nach dem Frühling kommt der Sommer. Da wird geprüft, ob das, was eingestreut wurde, ob es wirklich der Sonne standhalten kann. Und was kommt zum Schluss? Der Herbst. Was wird da gemacht? Die Frucht eingesammelt. Dann wird alles das eingesammelt, was den Sommer überstanden hat. In welcher Jahreszeit befindest du dich? Bist du vielleicht gerade im Winter, gleich zu dem ersten Ackerboden? Gleiche nicht einem verstockten Herzen. Verschließ dein Herz nicht vor Gott, sondern öffne dein Herz. Er möchte Frühling schenken. Er möchte neues Leben schenken. Oder befindest du dich vielleicht im Frühling? Freu dich, du bist ein Kind Gottes. Wie herrlich. Aber sei gewiss, der Sommer wird garantiert kommen. Die Zeit der Prüfung wird definitiv kommen. Oder befindest du dich vielleicht gerade im Sommer und die Sonne mag vielleicht gerade sehr heiß auf dich brennen, durch Leid, durch Verfolgung, und Verfolgung haben wir hier vielleicht weniger zu kämpfen. Oder der Wohlstand, der macht vielleicht gerade bei dir so viel und bietet dir gerade so viel, dass er prüft, ob du wirklich in dem Worte Gottes bleibst. Halte durch. Schau auf das Wort Gottes. Führ die Beziehung zu Christus. Bewahre sein Wort. Nicht mehr lange, dann wird nämlich der Herbst kommen. Dann wird die Frucht geerntet, ihr Lieben. Und das Ziel ist erreicht. Und einige von uns haben es schon erreicht. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir, wenn wir einst vor Gott stehen, sagen können, ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt. Hier ist meine Frucht. Wie ist dein Zustand? Wie ist dein Ackerboden? Amen.